Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heil dir im Siegerkranz. Das war die inoffizielle Nationalhymne nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871, also vor genau 150 Jahren. Das Lied war dem deutschen Kaiser Wilhelm I. gewidmet und sicher kommt Ihnen die Melodie bekannt vor. Richtig, so klingt die englische Hymne God Saves the Queen. Und ursprünglich geht Heil dir im Siegerkranz sogar zurück auf ein Lied zu Ehren des dänischen Königs Christian VII. Man war da also ganz flexibel. Schulkinder sangen die Kaiserhymne Heil dir im Siegerkranz. Am Kaisergeburtstag putzten sich Städte und Dörfer bei Kaiserwetter festlich heraus. Und in Predigten wurde die Reichsgründung als gottgewolltes Ziel der Geschichte erzählt. Wie es dazu kam, wie sich das deutsche Kaiserreich entwickelte zwischen Feudalstaat und Industriegesellschaft, das beschäftigt uns heute schwerpunktmäßig in der ersten Ausgabe von Aus Kultur und Sozialwissenschaften 2021, zu der Sie Dörte Hinrichs herzlich begrüßt. Unsere weiteren Themen heute. Es geht um Lebenserfahrungen von Migrantinnen. Ein inklusives digitales Erinnerungsarchiv gibt Einblick in vielfältige Biografien. Und es geht um die belastende Vergangenheit. Eine Brandenburger Sozialstudie beleuchtet die Langzeitfolgen politisch Verfolgter in der DDR. Sie leben seit Jahrzehnten in Deutschland, arbeiten oft im sozialen Bereich und sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Dennoch wissen wir von ihnen viel zu wenig. Von den rund 9,5 Millionen Frauen mit Migrationshintergrund oder eigenen Migrationserfahrungen. Das sind immerhin weit mehr als 10% der Gesamtbevölkerung. Wie sieht ihr Alltag aus? Welche Ansichten, Hoffnungen und Möglichkeiten haben sie? Darüber ist viel zu wenig bekannt. Das soll sich nun ändern. Ein gemeinsames Projekt der Katholischen Hochschule Freiburg und der Hochschule Furtwangen ist dabei, ein inklusives digitales Erinnerungsarchiv aufzubauen, kurz IDEA. Darin sollen Erfahrungen von politisch und gesellschaftlich engagierten Migrantinnen gesammelt werden, aufgezeichnet von ihnen selbst nach der Methode der Oral History, der erzählten Geschichte. Eva-Maria Götz mit einem ersten Einblick in das Erinnerungsarchiv und den dort versammelten Lebensgeschichten.
Als der blutige Krieg bei uns begann, Tausende von Frauen wurden vergewaltigt. Aber nicht nur in Bosnien und Jugoslawien. Nach dem Bosnienkrieg, als ich schon hier als Kriegsflüchtling gelebt habe, begegnete mich dann bald ähnliche Bilder aus Kosovo, aus Irak, Afghanistan, Somalia. Und diese Kriegsverbrechen zu erleben und tatenlos zuzuschauen, war für mich wirklich undenkbar.
Erzählt Jasmina Prippitsch. Den verheerenden Folgen der weltweiten Kriege für Frauen wollte sie nach ihrer Flucht nach Deutschland etwas entgegensetzen.
Ich begann hier eine Arbeit in einem völlig fremden Staat, auch völlig ohne Sprachkenntnisse am Anfang, weil ich mir sicher war, dass eine andere Welt mit mehr Einfluss von Frauen möglich, mit mehr Gerechtigkeit für Frauen möglich ist. Aus diesem Grunde habe ich dann zusammen mit 11 Kolleginnen den Verein Anwältinnen ohne Grenze gegründet.
Die Juristin musste 1992 während des jugoslawischen Bürgerkrieges aus Bosnien fliehen. In ihrem Heimatland hatte sie als Richterin gearbeitet, später als Anwältin. In Deutschland blieb ihr das verwehrt.
Von meiner Tätigkeit als Richterin und Anwältin wechselte ich dann hier zunächst als Putzfrau und Kellnerin, muss ich sagen, weil mein Universitätsabschluss als Juristin wurde hier nicht anerkannt. Und dann musste ich irgendwas arbeiten. Ich wollte auf keinen Fall also Sozialhilfe bekommen. Deswegen habe ich mit dieser Tätigkeit begonnen.
Die Geschichte von Jasmina Prippitsch und ihrem gemeinnützigen Verein ist eine von vielen, die nun für das digitale Erinnerungsarchiv aufbereitet wird. Federführend dahinter steht Nausika Schirilla, Professorin für soziale Arbeit, Migration und interkulturelle Kompetenz an der Katholischen Hochschule Freiburg.
Es gibt Frauen, die sind alleine gekommen als Arbeitsmigrantinnen in den 60er, 70er Jahren, auch aus Ländern, wo man das gar nicht denkt, aus der Türkei. Es gibt Frauen, die sind gekommen zum Studium und sind hier geblieben, haben hier gearbeitet. Es gibt politisch verfolgte Frauen. Die Geschichten sind sehr vielfältig und ich denke, das ist auch das Entscheidende. Die Migrantin gibt es nicht. Es gibt sehr unterschiedliche Migrantinnen und was wir eben zeigen wollen, sind, wie aktiv die waren.
Migrantinnen und ihre oft drastischen Erfahrungen sind Teil der bundesdeutschen Geschichte. Doch sie sind weitgehend unsichtbar, gelten oft als hilflos, als Anhängsel der Männer, als ungebildet. Sie arbeiten vielmals in prekären Jobs und sind doch ein wichtiges Fundament der Gesellschaft.
Sie waren eine Reinigungsfrau, die nicht viel Deutsch konnte, aber trotzdem für den Personalrat kandidiert hat. Oder sie kam aus Lateinamerika, aus einer Militärdiktatur, hat vielleicht so eine Gefängniserfahrung hinter sich und hat trotzdem sich hier durchgebissen. Ihr Abschluss wurde nicht anerkannt. Sie hat studiert und hat dann erfolgreich ihren Beruf bewältigt, Kinder gehabt und war trotzdem noch politisch aktiv in Elternbeiräten, in Bürgerinitiativen und so weiter.
Das Projekt will diesen Frauen eine Stimme geben. Und dazu gehört auch, dass sie sich gegenseitig vorschlagen und interviewen sollen. Denn Ziel ist nicht nur die Erstellung des Archivs, sondern auch das Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken, die sich hier, allen Widrigkeiten zum Trotz, gesellschaftlich und ehrenamtlich engagieren. So wie die gebürtige Albanerin Dorata Kauschei. Die Informatikerin hat zuvor unter anderem bereits Computerkurse für geflüchtete Frauen geleitet, in denen die Frauen lernten, mithilfe einer PowerPoint-Präsentation ihre Geschichte darzustellen.
Die Frauen, sie haben aufgeblüht, sie haben dann recherchiert über sich selbst, über ihr Land. Also es war eine ganz tolle Sache. Und zum Schluss haben wir eine Präsentation erstellt und das haben sie auch vorgetragen. Frauen, die fast nie in der Schule waren und die waren so stolz dann auf sich selbst, dass sie sowas erstellt haben.
Beim Projekt IDEA arbeitet Dorata Kauschei jetzt als Interviewerin mit der Methode der Oral History. Ausgebildet wurde sie darin von Professor Manuel Garcia, Medienwissenschaftler an der Hochschule Furtwangen, wo auch die technischen Voraussetzungen für das Archiv entwickelt werden.
Wir enden gerade den ersten Teil des Projektes, das heißt die Entwicklung aller dieser Instrumente zur Erfassung von Migrantinnengeschichten. In einem zweiten Teil geht es eben um einen bundesweiten Aufruf zum digitalen Erzählen der Migrationsgeschichten. Und den letzten Teil ist eben die Aufbereitung ein öffentlich zugängliches digitales Archiv zur eben Migrationsgeschichte.
Die Geschichten von 50 Frauen werden dann auf einer digitalen Plattform abrufbar sein. Außerdem werden sie verschlagwortet und stehen dann anderen Archiven und der Forschung zur Verfügung.
Also ich verstehe Migrationsforschung auch so, dass es auch darum geht, Repräsentationen in der Gesellschaft verändern, also Bilder in der Gesellschaft zu verändern, Bilder von Migranten, Migrantinnen, aber auch Bilder, die die Gesellschaft von sich selber hat.
Erläutert die Soziologin Nausika Scherilla. Zeitzeugin Jasmina Pripic möchte mit ihrem Beitrag auch darstellen, wie sich deutsche Asylgeschichte entwickelt hat.
Damals, als ich nach Deutschland kam, hieß es, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Wir hatten als Kriegsflüchtlinge gar keine Möglichkeit, weder einen Aufenthalt zu bekommen. Wir sind alle geduldet gewesen. Heutzutage ist völlig anders. Jetzt bietet die deutsche Regierung nicht nur Sprachkurse, sondern auch Integrationskurse. Und das kann ich wirklich, also wenn ich zurückblicke, feststellen, wie sich die Lage verbessert hatte. Und das will ich als Zeitzeugin in diesem Projekt erzählen, weil es wichtig ist, dass diese Entstehungsgeschichte in dieser Asylpolitik einfach sichtbar ist.
Und Interviewerin Dorata Kauschei hofft,
dass die Gesellschaft und die Politik daraus wichtige Erkenntnisse nimmt, um neue Ideen und neue Strukturen entstehen zu lassen, weil die Frauen haben ein Riesenpotenzial und die wollen mitmischen. Sie sagen, Deutschland ist mein Land.
Eva-Maria Götz hat das digitale Erinnerungsarchiv IDEA vorgestellt. Unter höreidea.de können sich übrigens noch Migrantinnen daran beteiligen. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist zwar bekannt, dass diejenigen, die in der DDR in politischer Haft saßen, die von der Staatssicherheit unter Druck gesetzt wurden, teilweise immer noch stark unter den Folgen leiden. Die Sozialstudie der Brandenburger Aufarbeitungsbeauftragten Maria Noke zu aktuellen Lebenslagen von Menschen aus dem Land Brandenburg geht aber noch weiter. Erstmals werden die erlittenen gesundheitlichen, sozialen und materiellen Auswirkungen von Menschen, die in der sowjetischen Besatzungszone oder der DDR Unrecht erlitten haben, ins Verhältnis gesetzt zum Rest der Bevölkerung. Angestoßen hat die Studie Petra Morawe, die aktuell als mögliche künftige SED-Opferbeauftragte des Bundestages im Gespräch ist. Isabel Fanrich-Lautenschläger über die Ergebnisse der Studie und Erfahrungen von Betroffenen und Angehörigen.
Die Mutter von Jeff Kraul war 16 Jahre alt, als sie nach der Schule in einen Transporter gezwungen und in das sogenannte Durchgangsheim Bad Freienwalde nordöstlich von Berlin gebracht wurde. Der Grund dafür? Ihre Eltern waren im SED-Staat politisch zu unangepasst. Ein halbes Jahr musste sie in dem früheren Gefängnis hinter Gittern leben, wurde wie die anderen Kinder und Jugendlichen durch Sport, Schläge und Tritte schikaniert. Einen Weisheitszahn zog man ihr ohne Betäubung. Dann kam sie in einen Jugendwerkhof, berichtet der 26-jährige Sohn.
Meine Mama hat jahrelang Angst vor Menschen gehabt. Ist auch heute noch mit der ganz Tolle schwierig, raus in die Öffentlichkeit zu gehen, weil halt immer wieder diese Angst in ihr steckt, dass es wieder passiert. Dass wieder da ein Auto anhält, so von der Straße runterholt und das Ganze wieder quasi von vorne anfangen.
Seine Mutter habe weder die Schule beenden noch ihrem gewünschten Beruf als Buchautorin nachgehen können, erzählt Jeff Kraul. Sie musste eine Bäckerlehre machen und habe bis zu ihrem Renteneintritt mal hier, mal da gejobbt. Heute lebe sie in einer prekären Situation. Der gelernte Altenpfleger hat als Angehöriger an der Brandenburger Sozialstudie teilgenommen. Diese untersucht die aktuelle Lebenslage von Menschen, die in der SBZ und DDR politisch verfolgt wurden oder Unrecht erlitten haben. Und die Studie geht noch darüber hinaus, und das sei neu, so Dr. Maria Noke, Auftraggeberin und Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Brandenburg.
In dieser Studie haben wir auch erstmals Angehörige von politisch Verfolgten nach den Auswirkungen der Verfolgungsgeschichte auf sie persönlich, aber eben auch auf die gesamte Familie befragt. Das ist eine Neuerung und hat natürlich auch damit zu tun, dass wir heute wissen, dass auch die nachfolgenden Generationen von dem Verfolgungsgeschehen betroffen sind und es bisher keine Erhebungen dazu gab, was es für sie bedeutet hat, wenn die Eltern oder Geschwister oder Partner eben politisch verfolgt wurden.
An der Studie des Berliner Instituts für Sozialforschung haben sich rund 450 Betroffene und 80 Angehörige beteiligt. Außerdem wurden Experten befragt. Sämtliche Formen von SED-Unrecht kommen darin zur Sprache. Rund 80% der Betroffenen haben mehrfaches Unrecht erlebt, die meisten davon politische Haft und Überwachung sowie Zersetzung, also gezieltes Zermürben durch die Staatssicherheit. Mehr als 60% berichten von schulischer oder beruflicher Benachteiligung, ein Viertel von verwaltungsrechtlichen Maßnahmen wie Zwangsaussiedlung aus dem Grenzgebiet. Außerdem nimmt die Untersuchung die aktuelle gesundheitliche, soziale und materielle Situation der Betroffenen und ihrer Angehörigen in den Blick. Dr. Dominikus Vogel, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut, betont besonders die psychischen Folgen für die Betroffenen.
So zeigen zum Beispiel 70% der Personen, dass sie heute an psychischen Folgen noch leiden und dass sie diese auch sehr belastend wahrnehmen. Hier haben wir auch Vergleiche dann gemacht mit der Bevölkerung im Land Brandenburg, zum Beispiel mit Daten des sozioökonomischen Panels. Und da sehen wir, dass die Betroffenen mindestens dreimal so häufig an den psychischen Erkrankungen wie Schlafstörungen, depressive Erkrankungen oder auch ausgebrannt sein leiden.
Außer den gesundheitlichen Problemen zeigen sich heute sehr deutlich die materiellen Folgen des erlebten Unrechts, betont der Soziologe. Dass Kindern die Bildung verweigert wurde, verfolgte Menschen ihrer Arbeit nicht nachgehen konnten, habe langfristig das Einkommen und die Rente verringert und für viele zu einer prekären finanziellen Situation geführt. Während in Brandenburg rund ein Fünftel der Menschen über ein Nettoeinkommen von bis zu 1.500 Euro monatlich verfügt, zeige sich bei den Studienteilnehmern,
dass die Hälfte der Personen oder auch Haushalte, die befragt wurden, unterhalb oder nahe an der Armutsgefährdungsgrenze leben. Diese liegt derzeit bei knapp 1.200 Euro. Im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung im Land Brandenburg fällt auf, dass bei ähnlichen Schul- und Berufsabschlüssen die Befragten auch deutlich niedrigere Einkommen beziehen. Und diese finanzielle Situation ist vor allen Dingen dann auch bei einzelnen Gruppen, wie zum Beispiel alleinstehenden Personen, nochmal besonders prekär.
Wie stark sich das SED-Unrecht auch auf die Angehörigen, insbesondere auf die Eltern und Partner ehemals politisch Inhaftierter, auswirkt, dafür liefert die Studie wichtige Hinweise, auch wenn die Gruppe der Befragten nicht besonders groß ist. Immerhin wird deutlich, so Dominikus Vogel,
dass sich heute immer noch die Hälfte der Angehörigen stark vom Unrecht belastet fühlen. Sie haben auch selbst vor allen Dingen schulische oder berufliche Benachteiligungen oder auch Bespitzelung und Zersetzung erlebt. Die materielle Lage ist etwas besser als jetzt auch bei den Betroffenen, allerdings im Vergleich zur Bevölkerung im Land Brandenburg immer noch deutlich schlechter bei der Gruppe der befragten Personen, die Angehörige sind.
Mit der Studie lägen jetzt Fakten auf dem Tisch, so die Brandenburger Aufarbeitungsbeauftragte Maria Noke. Sie plädiert für wohnortnahe therapeutische Angebote und Erleichterungen bei der Anerkennung von Gesundheitsfolgeschäden für die Betroffenen von DDR-Unrecht. Konkret?
Dass es eine Regelvermutung gibt, die feststellt, dass Haft aus politischen Gründen und Zersetzungsmaßnahmen des Staatssicherheitsdienstes geeignete Repressionsinstrumente waren, um anhaltende Gesundheitsschäden zu verursachen. Das heißt, dass also so eine Regelvermutung die Anerkennung von Gesundheitsfolgeschäden eben erleichtern würde. Und für die soziale Situation ist natürlich wichtig, dass die Betroffenen da auch Unterstützung bekommen, und zwar monatliche Unterstützung, also verstetigte Unterstützung. Und da kann man darüber nachdenken, so eine Opferrente eben auch für alle Betroffenen, die rehabilitiert sind, möglich zu machen. Bisher bekommen das nur Haftopfer.
Jeff Kraul erfuhr erst in der Pubertät, was seine Mutter erlebt hatte. Eine Einschränkung habe er dadurch nicht davongetragen, ist er überzeugt. Seine Mutter wurde als erste Insassin des Durchgangsheims Bad Freienwalde rehabilitiert und erhält seitdem eine monatliche Opferrente von 300 Euro. Sie habe ihm beigebracht, sich nichts gefallen zu lassen.
Es gibt viele Kinder von den Heimkindern, die beruflich wenig oder gar nichts erreichen konnten und auch sozialmäßig nicht gerade die besten Kontakte haben. Kinder, die nicht so viel Glück hatten wie meinerseits jetzt.
Über die Langzeitfolgen von DDR-Unrecht bei Betroffenen und Angehörigen berichtete Isabel Fanrich-Lautenschläger. '71 erfüllte sich für viele Deutsche ein lang gehegter Traum. Endlich waren sie in einem Nationalstaat vereint. Das Deutsche Kaiserreich unter Wilhelm I., zuvor König von Preußen, war das Resultat von 3 siegreichen Kriegen und führte schließlich zu einem radikalen Nationalismus. Getreu dem Motto »Der gemeinsame Feind eint« war die neue Nation von der feindlichen Abgrenzung gegenüber allem Nichtdeutschen geprägt. Und zugleich gab es damals auch eine freiheitliche Seite, die eine deutsche Einigung unter liberalen, demokratischen Vorzeichen forderte. Ingeborg Breuer über die Ambivalenz einer Bewegung, die die Einheit nach innen und Aggression nach außen auf ihre Fahnen geschrieben hatte.
Es war eine kurze, prunklose Zeremonie am 18.01.1871, als der preußische König Wilhelm I. im Spiegelsaal des Versailler Schlosses zum deutschen Kaiser proklamiert wurde. Danach diente das Schloss als Lazarett, um Verwundete zu versorgen, denn der deutsch-französische Krieg dauerte noch an. Die deutschen Truppen belagerten gerade Paris. Aber das Deutsche Reich hatte seinen Kaiser. Der erste deutsche Nationalstaat war gegründet. Professor Michael Ebkenhans, leitender Wissenschaftler am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam.
Der Nationalstaat ist eine Kriegsgeburt. Das musste er nicht sein, aber die Umstände haben es ermöglicht, dass er das dann wurde.
Und diese Kriegsgeburt, die wirkt ein auf die Entwicklung dieses deutschen Nationalstaates. Also die Verherrlichung des Krieges, das ist diesem Nationalstaat genetisch eingeschrieben.
Eckhard Konze, Professor für Neueste Geschichte. Er veröffentlichte im Jahr 2020 das Buch »Schatten des Kaiserreichs«. Es war ein lang gehegter Traum, der sich vor 150 Jahren für die Deutschen erfüllte. Endlich waren sie in einem Nationalstaat geeint. In einem Staat allerdings, von dem Thomas Mann nach den Katastrophen des Ersten und Zweiten Weltkriegs 1945 schrieb:
Durch Kriege entstanden, konnte das unheilige Deutsche Reich preußischer Nation immer nur ein Kriegsreich sein. Als solches hat es, ein Pfahl im Fleisch der Welt, gelebt. Und als solches geht es zugrunde.
Begann also bereits 1871 das, was zwischen 1933 und 1945 so katastrophal endete? Lebte die deutsche Nationalbewegung, die schließlich zur Reichsgründung führte, von Anfang an von Feindbildern, wir Deutsche und die anderen, die Fremden, die Widersacher? Aber ab wann begannen die Deutschen überhaupt, sich als Deutsche zu verstehen? Seit dem Mittelalter war das Heilige Römische Reich deutscher Nation ein vor- und übernationales, multiethnisches Reich gewesen. Aber ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, so Ute Planert, Professorin für Neuere Geschichte an der Uni Köln, bildete sich
die Vorstellung, eine gemeinsame Kulturnation zu sein, die in unterschiedlichen staatlichen Gebilden lebt.
Diese Betonung der nationalen Gemeinschaft als Sprachgemeinschaft, als kulturelle Gemeinschaft, das spielt eine besondere Rolle. Letztlich in Ermangelung der Tatsache, dass es keinen nationalen Staat, keine nationale politische Ordnung gibt.
Professor Eckhard Konze, Historiker an der Uni Marburg.
Das Problem ist natürlich, dass diese Vorstellung nationaler Gemeinschaft, insbesondere dann natürlich auch als ethnisch definierte Gemeinschaft, ist abgeschlossen. Sie wird vom Kollektiv her gedacht, nicht vom einzelnen Menschen, vom einzelnen Bürger her. Und hier liegen, denke ich, doch wichtige Unterschiede zwischen der Entwicklung des Nationalismus und nationaler Vorstellungen in Deutschland und in anderen, gerade auch westeuropäischen Gesellschaften.
In die Breite wuchs die nationale Bewegung aber vor allem, als Napoleon im frühen 19. Jahrhundert große Teile des damaligen Deutschlands besetzt hatte.
Diese Erfahrung der französisch-napoleonischen Herrschaft politisiert tatsächlich den frühen deutschen Nationalismus. Die Idee der Starken, der Mächtigen, der einigen Nation, die in der Lage ist, Napoleon zu besiegen.
Was ist des deutschen Vaterland? Ist Preußenland, ist Schwabenland, ist wo am Rhein die Rede blüht. Ist wo am Welt die Höhe zieht. Oh nein, 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 ein Vaterland muss größer sein, sein Vaterland muss größer sein.
In seinem Lied »Was ist des deutschen Vaterland?« forderte der nationaldemokratische Geschichtsprofessor Ernst Moritz Arndt schon 1813 einen großdeutschen Nationalstaat, der den gesamten deutschen Sprachraum umfassen sollte. Zugleich aber war dieses Deutschland der Ort, so dichtete er weiter, wo Zorn vertilgt den welschen Tand, wo jeder Franzmann heißet Feind. Ernst Moritz Arndt beschwor die deutsch-französische Erbfeindschaft.
Aggressiv ist dann auch die Kriegspropaganda von Ernst Moritz Arndt, Friedrich Ludwig Jahn, dem sogenannten Turnvater, der jungen Männer auf der Hasenheide Kampfsport beibringt. Das sind Glaubenskrieger unterwegs, die den Hass gegen alles predigen, was nicht deutsch ist. Und insbesondere natürlich gegenüber Frankreich, aber auch gegen Polen und Juden.
Hass auf die Franzosen und Abgrenzung gegenüber allem Nichtdeutschen war die eine Seite der deutschen Nationalbewegung. Aber es gab auch eine andere, eine freiheitliche Seite, wie Eckhard Konze erläutert.
Die Idee der Nation überwindet Standesgrenzen, Standesbeschränkungen, die Idee der politischen Gleichheit der Menschen. Das impliziert ja auch die Überwindung der deutschen Kleinstaaterei, der illiberalen Fürstenherrschaft. Also da liegen durchaus eben auch demokratisierende, liberalisierende Potenziale in dieser frühen Nationalbewegung.
Doch auch als Napoleon im Jahr 1813 zurückgeschlagen worden war, lag die erhoffte nationale Einigung in weiter Ferne. Denn auf dem Wiener Kongress von 1815 war Europa neu geordnet worden und das deutsche Territorium blieb in 39 Staaten und freie Städte aufgeteilt, Ein Flickenteppich, aus dem Preußen und Österreich als Großgebilde herausragten.
Die Monarchen sind also immer noch da und nicht alle erlassen Verfassungen mit den Möglichkeiten staatsbürgerlicher Mitbestimmung, wie es die studentische Jugend gerne hätte, weil man sie ja zum Krieg aufgerufen hat. Dass man sich jetzt auf die deutsche Nation beruft und Einheit und Freiheit fordert, ist also gewissermaßen das Gegenmodell zum befürchteten Fürstenstaat.
Auch wenn die Nationalbewegung eine deutsche Einigung unter liberalen Vorzeichen erreichen will, schwankt sie früh schon zwischen liberal-demokratischen und radikal-nationalistischen Potenzialen. Etwa als auf dem Wartburgfest von 1817 Burschenschaftler und Professoren gegen die Kleinstaaterei und für einen Nationalstaat mit eigener Verfassung demonstrierten. Denn ebenso verbrennen sie dort das französische Gesetzbuch, den Code Napoleon, wie auch ein Werk des Juden Saul Ascher, der die Germanomanie der Burschenschaften kritisiert. Und selbst beim Hambacher Fest von 1832, dem Fest des europäischen Völkerfrühlings, wurde nicht nur die Solidarität der Nationen beteuert, sondern ebenso wurden nationale Gegensätze und Dominanzansprüche betont. Die Ambivalenz von Einheit nach innen und Aggression nach außen bleibt ein Kennzeichen nicht nur der deutschen Nationalbewegung, resümiert Michael Epkenhans, der 2020 sein Buch Die Reichsgründung 1870-71 veröffentlichte.
Das haben wir in anderen Staaten, die in dieser Zeit eine Nation werden, eben auch. Nehmen wir nur die Italiener, die mit den, jetzt wir würden heute sagen, den Südtirolern nichts anfangen können. Selbst in Frankreich, wo es ja dann auch um die Frage der Deutschen geht, die da im Elsass wohnen, oder auch in England, wenn man sagt, da gehören die Iren irgendwie nicht dazu, weil das ist, wenn man so will, ein allgemein europäisches, vielleicht auch ein welthistorisches Phänomen.
1848 führen die Bestrebungen der deutschen Nationalbewegung nach Einheit, Freiheit und Demokratie schließlich zur Märzrevolution, die ein demokratisches Deutschland zum Ziel hat. Doch die Revolution scheitert bereits im folgenden Jahr. Die Konterrevolutionäre erobern die Kontrolle über das politische Geschehen zurück.
Der Wunsch nach deutscher Einheit, der verlagert sich nun auf so unauffällige Dinge wie deutschlandweite Sängerfeste. Auch die Turnerbewegung vernetzt sich dann über die Grenzen der Einzelstaaten hinweg. Und als dann am Ende der 1850er Jahre die italienische Einigungsbewegung an Fahrt aufnimmt, dann gibt es auch der deutschen Nationalbewegung wieder Auftrieb. Die Nationalbewegung veranstaltet dann vor allem zum 100. Geburtstag von Friedrich Schiller überall Feste und das wird gewissermaßen zur patriotischen Feier der Kulturnation.
Politisch stellte sich allerdings die Frage, wie ein deutscher Nationalstaat eigentlich aussehen könnte. Sollte Österreich dazugehören, also eine großdeutsche Lösung angestrebt werden? Oder eine kleindeutsche Lösung unter preußischer Führung und ohne Österreich? Es war schließlich Otto von Bismarck, der solchen Überlegungen eine realpolitische, sprich machtpolitische Gestalt gab. Gerade zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt, erklärte Bismarck 1862:
Nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, sondern auf seine Macht. Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut.
Bismarcks realpolitisches Ziel war eine Neuordnung Deutschlands unter preußischer Vorherrschaft, ohne Österreich. Und so vollzog sich die deutsche Einigung schließlich durch Eisen und Blut.
Und zwar passiert das dadurch, dass der dänische König einen Versuch unternimmt, Schleswig-Holstein in den dänischen Gesamtstaat zu integrieren. Das führt dann zunächst zu einem Krieg von Preußen und Österreich gegen Dänemark und die streiten sich dann über die Verwaltung, sodass sie dann auch Kriege gegeneinander führen. Also da geht es dann sozusagen Österreich und die süddeutschen Staaten gegen Preußen. Das wird auch von der Öffentlichkeit so als Bruderkrieg empfunden.
Preußen gewinnt diesen Krieg gegen Österreich. Damit kommt es zur Vorherrschaft Preußens in den nördlichen Teilen des deutschsprachigen Raums. Dann aber, aufgrund von Thronfolgerstreitigkeiten in Spanien, erklärt Frankreich Preußen den Krieg. Und damit rücken alle deutschen Länder zu einer Art nationalen Verteidigungsgemeinschaft zusammen.
1870 kann man ja sehen, dass viele in Süddeutschland, die gegenüber den Preußen und auch der Einigung relativ reserviert sind, dann eben diesen gemeinsamen Feind sehen. Die Franzosen erklären den Krieg an Preußen, nicht? Und dann eben sagen, wir sind doch alle Deutsche, ob Preußen, Bayern oder Württemberger oder Badenser, wir müssen zusammenhalten und müssen gegen diesen gemeinsamen Feind kämpfen. Denn nur als einiger starker Nationalstaat können wir in Europa bestehen. Zum ersten Mal gibt es nach dem Untergang des Alten Reiches wieder eine starke Mitte in Europa. Das ist was ganz anderes als der lockere Staatenbund, den man 1815 in Wien aus der Taufe gehoben hatte und der bewusst ja locker sein sollte. Er sollte kein Machtfaktor sein. Und das ändert sich 1871.
Es war eine Reichsgründung von oben, das Resultat von drei siegreichen Kriegen. Keine, die vom Volk ausging.
Das verleiht dem Reich natürlich einen obrigkeitsstaatlichen Charakter und es verleiht dem Militärs eine Stellung, die stärker ist natürlich als in anderen europäischen Staaten und es verleiht denen vor allem auch den Nimbus des Sieges. Das heißt also, wenn man im Zweifel nicht weiter weiß in der europäischen Machtpolitik, dann sind die Militärs relativ schnell da und sagen, dann lass das Schwert entscheiden.
Von der These des deutschen Sonderwegs, der Deutschland aufgrund seiner Nationalstaatsbildung von oben, seiner Schwäche von Liberalismus und Bürgertum in die Katastrophen des 20. Jahrhunderts gelenkt habe, ist die Geschichtswissenschaft mittlerweile abgerückt. Unterstellt die These vom Sonderweg doch, es habe einen europäischen Normalweg hin zu liberaldemokratischen politischen Ordnungen gegeben. Unheilvolle Besonderheiten allerdings gab es durchaus auf dem Weg zum ersten deutschen Nationalstaat. Besonderheiten, die bis heute, vor allem in Deutschland, zur Frage führen, ob unsere Geschichte gezeigt hat, dass der Nationalstaat eine Verirrung war, weil er zwangsläufig aus dem Gegensatz zwischen uns und den feindlichen anderen lebt. Oder ob es auch eine weltoffene Nation geben kann, eine, die sich als demokratisch, zivil und divers versteht. Die Diskussion ist im Gange. Auf keinen Fall allerdings, so Eckhard Conze, könne sich ein positives deutsches Nationalbewusstsein in die Tradition jenes autoritären Machtstaates stellen, der 1871 gegründet wurde.
Für die Bundesrepublik gehört das Kaiserreich selbstverständlich zu ihrer Geschichte, aber die Bundesrepublik als Nationalstaat nach 1990 steht nicht in der Tradition dieses Kaiserreichs und dieses alten Nationalstaates. Denn dieses Kaiserreich steht tatsächlich für einen Nationalstaat der Abgrenzung und Ausgrenzung nach außen wie nach innen, für eine aggressive Großmacht- und Weltmachtpolitik. Und gleichwohl gibt es diese neonationalistischen Tendenzen, die den Versuch unternehmen, die Bundesrepublik in die Tradition des Kaiserreichs zu stellen. Und dazu braucht man eben auch ein weich gezeichnetes Bild des Kaiserreichs, das seine Probleme marginalisiert.
Ingeborg Breuer beleuchtete die Gründung und Entwicklung des Deutschen Reiches vor 150 Jahren und die heutige Sicht auf dieses Kapitel unserer Geschichte. Und daran knüpfen wir auch gleich an. Als im Januar 1871 das Deutsche Reich gegründet wurde, bestand kein Zweifel, dass es eine Monarchie sein musste. Eine konstitutionelle Monarchie mit einem Parlament als Feigenblatt. Die Regierung lag in den Händen des Adels, doch das Bürgertum dominierte die schnell wachsende Wirtschaft. Und das war nicht der einzige Widerspruch im neuen Staat. Wissenschaftler und Ingenieure sorgten für eine Fülle von Innovationen. Eisenbahnen, Elektrizität, Telefon und Telegrafie, ja sogar die ersten Autos kamen auf. Dabei war das Deutsche Kaiserreich ein Obrigkeitsstaat, dessen Elite sich an feudale Zeiten orientierte. Matthias Henjes skizziert das Mit- und Gegeneinander von Adel und Bürgertum, Wissenschaften und Künsten im ersten deutschen Nationalstaat.
Seit mehr als 100 Jahren rattern Güterzüge über die Südbrücke in Köln. Der Bau der gewaltigen Stahlbögen begann 1906, in der großen Zeit des Deutschen Kaiserreichs. Man musste die Brücke am Kölner Dom entlasten, denn die Wirtschaft boomte. Züge rollten, Hochöfen glühten und entlang des Rheins schossen Chemiefabriken aus dem Boden. Zugleich war es eine Epoche zahlloser Innovationen. Ingenieure konstruierten mit den neuen Baustoffen Stahl und Beton. Wissenschaftler entwickelten neue Chemieprodukte und optische Geräte. Das Kaiserreich hatte seine Idealform gefunden. Ein führender Industriestaat im Gewand der Vergangenheit.
Für diese Brücke wurden Tortürme gebaut. Das heißt also, Züge, die von Westen ankommen oder von Osten ankommen, fahren erst durch eine Zweiergruppe von Türmen. Eigentlich waren es sogar Torburgen, also so wie man das bei der Kölner Stadtmauer auch hatte.
Erzählt Walter Buschmann, Professor für Industriedenkmalpflege an der RWTH Aachen.
Und die sind im Inneren aus Beton konstruiert und außen sind sie verblendet mit Natursteinmauerwerk, in diesem Fall rotes Natursteinmauerwerk, so wie wir das vom Mittelrhein kennen.
Den nackten Beton, den Baustoff des neuen Jahrhunderts, wollte man nicht sehen. Auch die wuchtigen Brückenpfeiler im Rhein wurden aus Beton gegossen und dann mit rotem Naturstein umkleidet. Nicht nur der Kaiser, auch die bürgerliche Elite liebte den Historismus. Neoromanik, Neogotik, Neorenaissance. In den Formen lange vergangener Baustile entstanden Kirchen, Banken, Bürgerhäuser, ebenso Maschinenhäuser in den Fabriken und Bahnhöfe, Wasser- oder Elektrizitätswerke in den Städten.
Es ging ja darum, nach der Reichsgründung 1871, dass man versuchte, einen Nationalstil zu entwickeln. Ein Stil, der das neue Reich repräsentiert, aber darüber hinaus auch die Nation. Man blickte dabei rückwärts und man suchte nach Stilformen, die halt dem Charakter dieses neuen Reiches gerecht werden.
Der Rückgriff auf die Vergangenheit und gerade die Anleihen bei der mittelalterlichen Burgenarchitektur entsprachen dem feudalen Charakter, den das Kaiserreich in vieler Hinsicht noch hatte. Professor Christoph Nonn, Historiker an der Universität Düsseldorf, hat gerade eine umfassende Monographie der Epoche publiziert. Er hält fest,
dass das Reich 1871 eigentlich noch ein Agrarstaat gewesen ist, der tatsächlich auch ländlich, aristokratisch geprägt gewesen ist. Also der größte Teil des Reiches mit wenigen Ausnahmen, einzelne Städte, das Rheinland, vielleicht noch Sachsen dazu, die waren schon industrialisiert, aber der Rest war wirklich noch ein Stück weit im Feudalzeitalter stecken geblieben. Auch wenn es diese feudale Ordnung nicht mehr gab, die soziale Stellung der Aristokratie, die war nach wie vor da. Und die ist eben politisch ja auch zementiert worden bis 1918.
Der Kaiser war Aristokrat, die Reichskanzler und die Staatssekretäre, quasi die Minister des Kaiserreichs, ebenso. Auf dem Land dominierte der Adel auch das gesellschaftliche Leben, insbesondere auf den riesigen Gütern östlich der Elbe.
Im Laufe der Zeit ist das zum Problem geworden, weil das Reich dann eben immer mehr zu einem Industriestaat geworden ist, in dem das Bürgertum immer stärkere Rolle gespielt hat, die Aristokratie zurückgetreten ist als wirtschaftliche Elite, als soziale Elite, aber politisch hatte sie eben nach wie vor das Sagen.
Doch das Reich scheiterte nicht an diesem Widerspruch, betont Nonn. Vor allem der Wirtschaftsboom sorgte für Stabilität, der nach der Reichsgründung 1871 einsetzte und, trotz eines Dämpfers durch die Börsenkrise von 1874, immer mehr Fahrt aufnahm. Grundlage war der große einheitliche Wirtschaftsraum, der in den 1870er Jahren aus 22 deutschen Fürstentümern und 3 Hansestädten entstand. Nach und nach wurden Währungen, Post- und Telegrafenwesen, Verkehr und Recht im ganzen Land vereinheitlicht. Je stärker sich das Land zum kapitalistischen Industriestaat entwickelte, desto mehr glichen sich Adel und Bürgertum an. Manche bürgerlichen Industriebarone ließen sich einen Adelspalast bauen, wie Alfred Krupp in Essen. Meist jedoch übernahmen die Aristokraten, insbesondere die einflussreichen Großgrundbesitzer aus dem östlichen Preußen, die Denkweise des erfolgreichen Wirtschaftsbürgertums. Einen entscheidenden Anteil am ökonomischen Boom, gerade in den zukunftsweisenden Branchen, hatte die Wissenschaft, die ebenfalls fest in bürgerlicher Hand war. Der Wissenschaftshistoriker Dieter Hoffmann, Professor an der Humboldt-Universität Berlin.
Es entstehen sozusagen die ersten wissenschaftsbasierten Industriezweige. Vor allem die Chemie, die ohne wissenschaftliche Erkenntnisse ihre Produkte nicht entwickeln kann. Dann auch in der Physik die optische Industrie. Carl Zeiss und Ernst Abbe sind hier die Repräsentanten. Und eben die Elektroindustrie, die auch ein wissenschaftsbasierter Industriezweig ist, der nicht ohne die Kenntnis von physikalischen Gesetzen des Elektromagnetismus zu verstehen ist.
Während des Kaiserreichs feierte die deutsche Wissenschaft Erfolge wie nie zuvor oder danach. Der vor wenigen Jahren verstorbene Rüdiger von Bruch,
ebenfalls Professor für Wissenschaftsgeschichte an der Humboldt-Universität, galt als herausragender Kenner der Epoche. In einem Interview machte er deutlich:
Wer in den Naturwissenschaften oder auch in vielen Geisteswissenschaften auf der Höhe der Zeit sein wollte, musste Deutsch als Wissenschaftssprache beherrschen. Die führenden Zeitschriften, Handbücher wurden von deutschen Wissenschaftlern auf Deutsch veröffentlicht. Das war so ein Punkt. Der zweite Punkt war die Anziehungskraft deutscher Universitäten für ausländische Studierende.
Schon 1901, bei der ersten Verleihung von Nobelpreisen, gingen die Auszeichnungen in Physik an Wilhelm Conrad Röntgen und in Physiologie an Emil von Behring. 1902 folgte Emil Fischer in Chemie, 1905 Robert Koch wieder in Physiologie. Und so ging es weiter. Wie kam es zu diesen spektakulären Erfolgen?
Als die deutsche Forschungsuniversität sich seit dem frühen 19. Jahrhundert etablierte, also im Sinne einer Universität, die weniger Lehre als vor allen Dingen hochspezialisierte Forschungserfolge prämiert, damit war verbunden, dass die Wissenschaft in Deutschland einen Stellenwert im allgemeinen Bewusstsein einnahm, was so für andere Staaten nicht galt.
Die hohe Wertschätzung der Wissenschaft ging auf die bitteren Erfahrungen zurück, die die patriotischen deutschen Intellektuellen in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gemacht hatten. Die zersplitterten deutschen Staaten, einschließlich Preußens, hatten sich als machtlos gegen die Armeen Napoleons erwiesen. Und als der französische Kaiser 1815 schließlich besiegt war, beendeten die reaktionären Beschlüsse des Wiener Kongresses alle Hoffnungen auf eine nationale Einigung und politische Freiheiten. Dichter und Denker wandten sich Künsten und Wissenschaften zu. Nur darin konnte die Nation ihr Potenzial entfalten. Als 1871 endlich der erste deutsche Staat gegründet worden war, kam es zu einem neuen Schub. In den 1880er Jahren begann die Regierung eine staatliche Wissenschaftspolitik mit der Förderung langfristig wichtiger Forschungsfelder, wie sie noch heute betrieben wird. Die Universitätsinstitute in Berlin-Dahlem, heute überwiegend Teil der FU Berlin, wurden aufgebaut und zentrale Reichsforschungsanstalten gegründet. Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt etwa widmete sich der Grundlagenforschung und aktuellen Fragen der industriellen Anwendung. So Dieter Hoffmann.
Eine solche war eben, sich darüber Gedanken zu machen, wie Glühlampen leuchten. Das war ein Erfordernis der deutschen Elektroindustrie. Und andererseits war das die Grundlage, auf denen dann Max Planck sein Strahlungsgesetz und damit die Quantentheorie begründet. Also diese Vernetzung zwischen Industrie, Wissenschaft und Staat, das ist eines der Geheimnisse des Erfolgs deutscher Wissenschaft und auch deutscher Technik.
Die Hochschullandschaft veränderte sich grundlegend, weil naturwissenschaftliche Forschung viel mehr Geld verschlang als die Geisteswissenschaften. Gerade in den Gebieten Chemie und Elektrotechnik, in denen die deutsche Wirtschaft führend war. Der Staat war mit der Finanzierung überfordert. Die Lösung bot das auf Industrie und Staat aufgeteilte Wissenschaftssystem, das in ähnlicher Form noch heute existiert. Rüdiger vom Bruch.
Das war privat, also in der Regel von Firmen und Wirtschaftsverbänden eingeworbenes Geld, das zur Finanzierung von Forschungsinstituten diente, die dann um einzelne Persönlichkeiten herumgebaut wurde. Das heißt, ein herausragender Gelehrter bekam die Möglichkeit, völlig frei zu forschen, wobei völlig frei insofern einzuschränken ist, als die industriellen Geldgeber natürlich Wert darauf legten, in welche Richtung diese Forschung kam.
Höhepunkt der Entwicklung war 1911 die Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die vor allem naturwissenschaftliche Projekte förderte. Noch vor dem Ersten Weltkrieg kam der Aufbau eines modernen Wissenschaftssystems zu einem Abschluss. Die nationalistische Grundhaltung blieb dabei erhalten, ja, sie nahm eher noch zu. Der Stolz auf Kaiser und Reich verband Professoren und Arbeiter, Aristokraten und Bürgerliche. Wenn es um die Nation ging, paktierten Monarchisten mit Sozialdemokraten und Konservative mit Liberalen. Und doch kam es noch zu Kaiserszeiten zu einer Revolution. Einer Revolution in den Künsten.
Ich
nicht etwa erst beginnt in den 20er Jahren, die dann eben als goldene 20er Jahre manchmal ja etwas sehr einseitig verantwortlich gemacht werden für das Moment künstlerischer Innovation. Das geht so viel früher los.
Professor Kilian Heck, Kunsthistoriker an der Universität Greifswald.
Bereits 1905 hat Richard Strauss die Salome uraufführen lassen in Dresden. Das sind Kunstwerke, die von der Tonalität her ganz neue Dinge hervorgebracht haben, die mit Kompositionsformen gebrochen haben, die bis dahin über Jahrzehnte tradiert waren.
Ein Riss tat sich auf in der Kunstwelt. Unerhörte Formen, verstörende Bilder provozierten das Bildungsbürgertum. Das Dissonante und das Abstrakte verbreitete sich durch alle Gattungen.
Grausen. Ich und ich und ich und ich. Grausen, Brausen, Rauschen, Grausen, Träumen, Splittern, Branden, Blenden, Sterne blenden, Brausen, Grausen, Rauschen, Grausen, ich.
Nicht die akademischen Regeln, nicht die Erkennbarkeit des Gegenstandes bestimmte den neuen Stil, sondern allein die Wahrnehmung des Künstlers, sagt der Historiker Frank-Lothar Kroll, Professor in Chemnitz. Form und Inhalt reduziert auf die Ängste, Visionen und Obsessionen des Ichs.
Kein Reim mehr, keine Satzfolge, die Syntax stimmt nicht mehr, die Interpunktion ist oftmals völlig aufgelöst. Wenn Sie so ein Gedicht von August Stramm lesen, das hat vielleicht 8 Zeilen, aber jede Zeile besteht oft nur aus einem Schrei.
Und der Expressionismus erfasste auch die Malerei.
Denken Sie an das erste expressionistische Bild von 1911 von Kandinsky. Da sieht man eben auch überhaupt nichts mehr. Man sieht Striche, Punkte, Wellenlinien, die auch nicht mehr erinnern sollen an äußerlich Wahrgenommenes. Das soll nicht mehr sein. Alles ist nur sozusagen Fantasieform im Kopf des Künstlers.
Kandinsky, der zu dieser Zeit in Deutschland lebte, schlug den Weg zur Abstraktion ein. Andere Maler schwelgten im Rausch der Farben und Formen. Häuser leuchteten gelb, Kühe blau, Straßenecken lenkten sich zu drohenden spitzigen Dreiecken.
Das Neue ist, dass bis dahin die Wirklichkeit abgebildet wurde. Jetzt ist auf einmal so, in allen Künsten, die Wirklichkeit wird geboren im Kopf der Künstler und sie wird dann aufs Bild gebracht oder in Ton gesetzt. Oder ins Wort gebracht. Das ist das Neue an dieser Revolution der Künste so zwischen 1900 und 1905.
Den Mainstream jedoch bestimmten andere. Das Kaiserhaus verehrte Anton von Werners überdimensionale Historiengemälde von großen Momenten deutscher Geschichte. Im Bürgertum feierte der Impressionismus als eine Art neue Romantik Erfolge. Die antibürgerliche Revolution, der demonstrative Bruch mit der tradierten Kunstauffassung, ging von einer Handvoll Außenseiter aus. Doch ihr radikales Bekenntnis zum individuellen Ausdruck löste schon in wilhelminischer Zeit den Epochenwandel aus, den Anfang der Moderne, die nach dem Untergang der Monarchie 1918 zur breiten künstlerischen Strömung wurde. Die Revolution der Künste spiegelt den grundlegenden sozialen Umbruch am Ende des 19. Jahrhunderts wider. Aus den zerfallenden feudalen Strukturen entstand der bürgerliche Industriestaat. In beiden Umwälzungen zeigte sich dieselbe neue Denkweise. Die Avantgarde der Maler, Musiker und Literaten gab sich zwar antibürgerlich, doch das hervorstechende Merkmal ihres Schaffens, der radikale Individualismus, war auch ein zentraler Wert des aufsteigenden Bürgertums. Als sich die aristokratische Ordnung auflöste, begründete das Bürgertum eine Gesellschaft der Individuen, sagt der Historiker Nonn.
Diese Betonung des Individuums, das ist eigentlich das Neue und das gehört auch zum bürgerlichen Wertehimmel ja ganz essentiell mit dazu, wo auch jeder verantwortlich ist für das, was er tut.
Sagt der Historiker Christoph Nonn. Mehr darüber nachlesen kann man in seinem Buch 12 Tage und ein halbes Jahrhundert. Eine Geschichte des Deutschen Kaiserreichs 1871 bis 1918, das im Beck Verlag 2020 erschienen ist. Matthias Henjes berichtete über die Herausforderungen und Ambivalenzen des Deutschen Kaiserreichs, das vor 150 Jahren gegründet wurde. Noch detaillierter mit der Rolle des Reichskanzlers Otto von Bismarck beschäftigen wir uns am nächsten Donnerstag in Aus Kultur und Sozialwissenschaften. Hier folgen gleich die Jazz Facts. Ihnen noch einen schönen Abend, wünscht Dörte Hinrichs.